Hört man mich? Hallo? Jetzt aber, ja, super. So, genau. Ihr seht, ich habe eine Flipchart da, weil ich möchte zum Anfang möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Und zwar, was ist das hier? Gut, super. Was macht man mit einem Stuhl? Das ist schon mal gut, ja. Ihr sitzt ja auch. Wer sitzt denn auf einem Stuhl? Menschen, ja? Bisschen lauter? Thron zum Beispiel, also ist ja auch wie ein Stuhl, ne? So, ja, das ist schon mal eine gute Richtung. Ja? Was verbindet ihr mit einem Stuhl, wenn ihr an die Bibel denkt? Das zum Beispiel, der Richterstuhl, genau. Das ist ja. Hier im Saal steht etwas, was man im Englischen Mercy Seat nennt. Wer weiß, was ich meine? Genau, ja. Also das wäre dann das hier, was jetzt umfunktioniert wurde. So die Bußbank, sagt man im Englischen Mercy Seat. Oder wie wird es ausgesprochen, Christoph? Mercy Seat, genau, ja. Das wäre dann zum Beispiel auch, das würde dann auch unter das zählen. Ja, das ist doch schon gut. Genau. Will jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Ihr werdet später sehen, warum ich die Frage gestellt habe. Zuerst werde ich jetzt den Bibeltext lesen. Und zwar steht der heutige Text in Matthäus 23 in den Versen 1 bis 12. Dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern: Die Schriftgelernten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz des Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Vorschriften, folgt aber nicht ihrem Beispiel, denn sie selber tun nicht, was sie von den anderen verlangen. Sie bürden den Menschen unerträgliche Lasten auf, doch sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Am Arm tragen sie breite Gebetsriemen und an den Gewändern riesige Kasten. Bei euren Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen und auch in der Synagoge sitzen sie stets in der ersten Reihe. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Meister nennt. Lasst ihr euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. Niemanden auf der Erde sollt ihr Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Habt ihr etwas herausgehört, was ich mit dem Stuhl hier vielleicht in Verbindung bringen könnte? Und zwar lesen wir das im zweiten Vers. Die Schriftgelernten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Da haben wir das Wort eingesetzt. Das bedeutet in der anderen Übersetzung, ich lese euch eine andere Übersetzung vor, da heißt es, die Schriftgelernten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Genau. Und jetzt müsste ich eine PowerPoint haben. Ah, so genau. Da, so würde der aussehen. Das ist der Stuhl des Mose. Und das heißt genauer gesagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf den Lehrstuhl von Mose gesetzt. Forscher haben im spätantiken Synagogen einen Marmorsessel in der Nähe des Thronschreins gefunden, auf dem Gelehrte gegenüber dem Volk Platz nahmen und lehrten. Man fand sie in Hamat bei Tiberias und Chorazin. Und vor langer, langer Zeit haben die Pastoren auch im Sitzen gepredigt und die Lehrer haben im Sitzen gelehrt. Das kennen wir heute eigentlich fast gar nicht mehr. Also bei uns, ich habe an Weihnachten, glaube ich, mal eine Predigt im Sitzen gehalten. So, genau, ja, aber das kennen wir nicht mehr so. Meistens benutzten sie dafür besondere Stühle, auf denen kein anderer sitzen durfte. So zum Beispiel dieser Lehrstuhl, den man da gefunden hat. Da durften nur die Schriftgelehrten und die Pharisäer drauf sitzen. Und diese Stühle nannte man Katheder, was Lehrstuhl bedeutet übersetzt. Die großen Kirchen, in denen Bischöfe ihre Predigtstühle stehen hatten, nannte man deswegen Kathedralen. Das war die Ableitung davon. Und die Sockel, auf denen in alten Klassenzimmern die Stühle der Lehrer standen, nannte man, wie die Stühle selbst, Katheder. Das kommt, wie gesagt, aus dem Griechischen. Diesen Begriff finden wir auch in unserem heutigen Predigttext. Jesus sagte, auf dem Stuhl bzw. auf dem Katheder des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. In den Synagogen, den Gotteshäusern der Juden, gab es Katheder, auf denen Lehrer saßen, die das Gesetz des Mose und das ganze Alte Testament auslegten. Auch über die 10 Gebote predigten sie von diesem Stuhl Mose aus, denn die 10 Gebote gehören zum wichtigsten Teil der Gesetze, die Gott durch den Propheten Mose erließ. Wir wollen aber nicht zu viele Worte über den Stuhl verlieren, sondern über das, was Jesus den Menschen damals wie heute vermitteln wollte. Zum Ersten wollte Jesus die Jünger und vor allem das Volk dazu ermahnen, aufmerksame Zuhörer zu sein. Seid aufmerksame Zuhörer. Die Kritik, die Jesus an den Predigern seiner Zeit übt, war kein Rundumschlag, mit dem er alles in Frage stellte, was die Schriftgelehrten und Pharisäer den Menschen lehrten. Nein, schließlich waren es sie ja, die sich um das geistliche Wohl des Volkes bemühten. Sie saßen auf dem Lehrstuhl des Mose und diese Autorität sprach Jesus ihnen nicht ab. Vielmehr bekräftigte er ihre Berechtigung und ermahnte seine Zuhörer, indem er sagte, im Vers 3, richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nie hat Jesus die Menschen dazu aufgefordert, sich der Verkündigung in den Synagogen zu entziehen. Und dies sollten wir auch nicht überlesen, wenn wir in diesem Kapitel, wenn wir es sorgfältig lesen und wenn wir es auch verstehen wollen, was Jesus da uns sagen will. Jesus will damit sagen, dass es auch in einer christlichen Gemeinde Lehrer braucht, die das Wort verkünden, auslegen und anwenden. Auch seine Jünger hat er ausdrücklich angewiesen, in die Welt zu gehen, den Völkern alles zu lehren, was er ihnen geboten hat. Und in den Briefen des Apostel Paulus oder der Apostel im Allgemeinen wird es ausdrücklich eine Gabe des Geistes genannt, wenn einer tüchtig ist zu lehren. Der Apostel Paulus weist uns sogar darauf hin, dass Gott selbst Lehrer in seiner Gemeinde eingesetzt hat, die den Auftrag haben, die Gemeinde zu erbauen. Das meint Paulus damit, wenn er im Brief an die Christen in Ephesus schreibt. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern in der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Jesus will, dass wir aufmerksame Zuhörer sind. Wenn wir das sinnbildliche Wasser gepredigt bekommen, dann soll uns das nicht erschrecken. Klar ist es nicht immer in unserem Interesse, wenn wir durch Gottes Worte ermahnt werden und wir uns vielleicht ertappt fühlen in irgendwelchen Dingen. Die Aufgabe der Lehrer in unserem Leben ist es schließlich, uns auf das Leben vorzubereiten. Und so ist das auch bei den Gesetzeslehrern. Ihre Aufgabe ist es, uns Gottes Willen für unser Leben zu vermitteln. Da geht es dann um Ordnungen, die Gott uns für ein friedliches Zusammenleben gegeben hat. Die Warnung vor Verführungen und Begierden, die in unserem Leben treten und die gegen den Willen Gottes streiten. Tut keinen Götzendienst und haltet euch fern von allen Dingen, die unser Herz in Besitz nehmen und unsere Beziehung mit dem Vater zerstören können. All das, wie auch immer es uns an die Ohren dringt, müssen wir aufmerksam hören. Wir müssen bereit sein zu hören, was Gott uns sagen will. Dem alten Menschen in uns mag vieles abstoßend vorkommen, was uns aus dem Wort Gottes gelehrt wird. Wer kann sich schon leicht von den Lüsten, die diese Welt für uns bereithält, so einfach widersetzen? Wir sind auf vielfältige Weise in unserem Alltag herausgefordert. Der eine mehr, der andere weniger. Die einen wollen gerne reich sein, andere streben danach, großes Ansehen zu genießen. Wer kennt das nicht? Doch demgegenüber steht unser neuer, wiedergeborener Mensch. Der ist es, der immer wieder Mahnung und Belehrung braucht, damit er in der Erkenntnis wächst und im Glauben stark bleibt. Das ist eine ständige Herausforderung, die eine Beziehung zu Jesus erfordert, die es zu pflegen gilt. Der neue Mensch kann auch mit ganz anderen Ohren auf die Worte der Lehre hören. Wohl wird er aufmerksam die Mahnungen hören, aber er versteht, dass selbst diese Warnungen und Ermahnungen Gottes nur zu unserem Besten geschehen. Darüber hinaus wird der neue Mensch auch ganz begierig auf all das hören, was er über Gottes Gnade und Barmherzigkeit gesagt bekommt. Das aber muss er gesagt bekommen, damit, wie Paulus es geschrieben hat, der Leib Christi erbaut werden kann. Aus der Gnade Gottes leben wir. Durch Christus haben wir Frieden und Hoffnung, und darin werden wir gestärkt werden, wenn wir aufmerksame Zuhörer sind. Lass uns dankbar sein dafür, dass der Herr bis heute Lehrer in seine Gemeinde beruft, die in seinem Auftrag das heilsame Wort verkünden. Lasst uns aber auch gern und willig auf ihre Lehre hören, denn das gefällt letztlich dem, der erniedrigt und erhöht. Wer meint, er brauche nicht zu hören, der irrt. Der Herr erniedrigt und erhöht, darum seid aufmerksame Hörer. Und seid ehrliche Täter. Das Hören ist das eine, das Tun das andere. Genau genommen begann an diesem Punkt die Kritik, die Jesus an den Schriftgelehrten und Pharisäern seinerzeit übte. Was sie mit dem Mund lehrten, war in den meisten Fällen richtig. Doch das Zeugnis, das sie mit ihrem Leben gaben, widersprach der eigenen Lehre und übte einen schlechten Einfluss auf die Menschen aus. Das Verhalten, das Jesus hier in Bezug auf die Pharisäer und Schriftgelehrten anspricht, dem begegnen wir in der Gesellschaft auch des Öfteren. In meiner Zeit, als ich im Passantenheim der Heilsarmee gearbeitet habe, habe ich so manches Mal von einem Bewohner gehört: Wasser predigen und Wein sufe. Aber man merkte auch, aus welcher Situation heraus oder wie man diese Sprüche zu bewerten hatte. Als Christ bist du halt oft in der Situation, dass du angegriffen wirst, und wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dann hast du die Menschen schnell gegen dich. Aber diese Situation hier, als Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer öffentlich kritisierte, war eine ganz andere. Hier hat Jesus klar aufgezeigt, dass von anderen heuchlerisch Verzicht, Zurückhaltung, Bescheidenheit, Genügsamkeit etc. gefordert wurde, aber selbst ganz im Gegenteil dazu, besonders verschwenderisch, genusssüchtig zu sein, nicht in seinem Sinne steht. Also er meinte damit, sie haben Wasser gepredigt, aber sprichwörtlich Wein gesoffen. Also das heißt, sie haben sich selbst nicht an das gehalten, was sie den Menschen auferlegt haben. Und die religiöse Elite Israels nimmt ihre Aufgabe nicht wahr, will Jesus damit sagen, Vermittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Sie sind keine guten Vorbilder. Sie halten sich selbst nicht an das, was sie dem Volk auferlegen. Vielmehr zählte das eigene Ansehen, die besondere Frömmigkeit, mit der sich die religiösen Führer ihrer Zeit schmückten und nach der sie strebten. Und dadurch legten sie dem Volk halt schwere Lasten auf, indem sie den Eindruck entstehen ließen: So wie wir müsstet ihr alle sein, wenn ihr Gott gerecht werden wollt. Das war diese unausgesprochene, aber sichtbar vorgelebte Predigt der Schriftgelehrten und Pharisäer. vor dem Volk, vor dem Jesus das Volk und die Jünger warnte. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten selbst nicht ein, was sie von anderen verlangen. Und das Gefährliche an den Werken der Pharisäer war, dass sie einen guten Schein hatten. Es war nach Gottes Wort richtig, Gebetsriemen und Quasten an den Kleidern zu tragen. Im 4. Buch Mose gibt es dazu genaue Anweisungen. An praktischen Punkten deckt Jesus jedoch die Ehrsucht der religiösen Führer auf. Zuerst, sie machen ihre Gebetsriemen breit. Die nennt man auch Tefillin. Die Gebetsriemen, das ist das, was der Junge dort an dem rechten Arm hat. Die Quaste, das ist das, was er hier oben hat. Da standen besondere Bibelverse drauf, die immer wieder zitiert, rezitiert wurden, die man sich gemerkt hat. Und ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben das getragen und dadurch eine besondere Frömmigkeit ausgedrückt. Man trug sie, und orthodoxe Juden tragen sie auch heute noch, an der Stirn und am linken Arm, wie ihr dort seht. Jesus lehnte das nicht ab, aber er wirft den religiösen Führern vor, dass sie die Gebetsriemen auffallend breit machen, um mit ihrer Gebotstreue einen guten Eindruck zu machen. Aus demselben Grund machen sie die Quasten groß. Diese Quasten sollen ebenfalls an Gottes Gebote und Wohltaten erinnern. Auch Jesus trug sie. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium im Kapitel 9, Vers 20 unter anderem. Die Vorliebe für den ersten Platz bei den Gastmählern und für die vordersten Sitze in den Synagogen sind weitere Punkte, an denen die Ehrsucht hervortritt. Die Frage, wer wen zuerst begrüßt, ist auch in unserer Kultur von Bedeutung. Noch wichtiger ist und war sie im Orient. Nun wollten die Schriftgelehrten und Pharisäer also auf den Märkten in der Öffentlichkeit zuerst begrüßt werden. Sie legten Wert auf den Titel Rabbi. In alledem spiegelt sich ihre Eitelkeit und Ehrsucht. Jetzt können wir uns die Frage stellen, sind wir denn besser? Wollen wir nicht dauernd geehrt oder bedauert werden? Wie wohl tut uns Schmeichelei und Lob? Auch in unseren Gemeinden kann es passieren, dass wir den Menschen Bewunderung und Komplimente entlocken wollen. Ich erinnere mich an eine hochbetagte Offizierin, die es verstand oder eher erwartete, mit ihrem Rang der Oberstin angesprochen zu werden. Das waren Zeiten. Ich rede meine Frau auch immer mit Leutnantin Omlor an. Nein, Spaß. Aber was ich damit sagen will, wir leben in einer Zeit, in der das nicht mehr die gängige Praxis ist. Wie es bei uns und den Jesus-Nachfolgern aussehen wollte, wird in den folgenden Versen beschrieben, als Jesus sagte: Lasst euch niemals Rabbi nennen. Ihr habt nur einen Meister und ihr alle seid gleich wie Brüder und Schwestern. Und bezeichnet niemanden hier auf der Erde als Vater, denn nur Gott im Himmel ist euer geistlicher Vater. Lasst euch auch nicht Lehrer nennen, denn es gibt nur einen Lehrer und das ist der Christus. Jünger Jesus haben keine Anrede, die auf eine soziale Höherstellung hindeutet. Seine Jünger sind Schwestern und Brüder. Der Titel Rabbi und Lehrer gehört allein Jesus. Selbst die Anrede Vater gilt allein Gott. Hier hat Jesus vermutlich seine Jünger vor versammeltem Volk angesprochen, um den Unterschied zu den damaligen religiösen Führern aufzuzeigen. Ja, und ihren Anspruch auf eigene Größe zu untersagen. Ja, er hat ihnen gesagt, ihr habt nicht das Anrecht, euch so zu nennen, so wie die Pharisäer es tun. Holen wir uns wieder die von Ehrsucht geheuchelten Werke der Pharisäer ins Gedächtnis. Wen bekommen wir dann in den Blick? Wer fällt uns ins Auge? Jakobus schreibt dazu: Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir sollten auf uns selbst schauen, immer wieder, jeder für sich. Sind wir ehrliche Täter des Wortes, das wir aus der Bibel gehört haben? Jesus warnt uns ja, den Werken der Schriftgelehrten und Pharisäern nicht zu folgen. Fragen wir uns also, ob wir diese Mahnung auch erhören. Es ist eine bekannte Anfechtung, dass Christen nach außen mit frommen Werken glänzen wollen und dabei den Glauben im eigenen Herzen aus den Augen verlieren. Wenn ich den Gottesdienst besuche, meine Kraft und Zeit für Gemeinde und Kirche zur Verfügung stelle, wenn ich meine Kinder christlich erziehe und darauf achte, dass ihre und meine Erkenntnis immer weiter wächst, dann sind das an sich gute Werke. Und doch sind sie nur dann ehrliche Taten und gute Früchte, wenn sie aus dem demütigenden Glauben an Jesus Christus kommen. Darum wollen wir uns immer wieder fragen, warum wir das alles tun. Tun wir das für ein gutes Ansehen oder weil es einfach in unserem Herzen so ist? Wollen wir Jesus nacheifern? Wollen wir von den Leuten gesehen werden und uns selbst herrlich an die Brust schlagen, wie es der Pharisäer getan hat, in Jesu Gleichnis? Oder tun wir all das aus dankbarer und demütigender Haltung gegenüber Jesus? Jesus sagt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer den Menschen Lasten auferlegt haben, die sie selbst nicht bereit waren zu tragen, geschweige denn einen Finger dafür zu krümmen. Gemeint waren hier nicht Lasten, die auf körperlichen Schultern lagen, sondern vielmehr auf dem Gewissen der Menschen. Wer sich wirklich ernsthaft Gedanken über seine Stellung vor Gott gemacht hat und sich nicht auf seine jüdische Geburt verlassen konnte oder wollte, der fragte sich, was er alles tun musste, um gerecht vor Gott zu stehen. Die hohen Werke der Pharisäer und Schriftgelehrten wird wohl kaum jemand gehalten haben können. Aber wir wissen, dass wir nicht aufgrund unserer Werke gerechtfertigt sind, sondern allein aus Gnade und allein aus Glauben. Und das ist der Unterschied, den wir in Jesus haben. Bei ihm passen Worte und Taten zusammen. Er legt uns keine untragbaren Lasten auf, unter denen wir zusammenbrechen. Vielmehr ruft er uns zu: Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Alle Ängste, alle Sorgen, alle Nöte, alle belasteten Gewissen und Herzen dürfen zu ihm kommen. Er nimmt ab, was uns drückt. Im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und Pharisäern war sich Jesus nicht zu fein, sich selbst zu demütigen und nicht nur den Finger krumm zu machen, sondern seinen Rücken unter den Schlägen der Soldaten zu beugen und seine Arme am Kreuz weit auszustrecken. Weiter sagte Jesus: Ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Jesus war und ist durch und durch ein Vorbild. Folgen wir ihm in der Liebe und in der Demut, dann dürfen wir Gewissheit haben, dass auch wir erhöht werden, so wie der himmlische Vater seinen Sohn erhöht hat. Der Herr erhöht und erniedrigt. Darum seid aufmerksame Zuhörer, seid ehrliche Täter des Wortes. Seid aber auch demütige Diener. In den Einladungsworten Jesu wird auch von einer Last geredet, die Jesus uns auferlegen will. Aber eine, die man tragen kann und an der man nicht zugrunde geht. Jeder hat schon mal das Wort Joch gehört. Ein Joch auferlegen. Ein in der Landwirtschaft gebräuchlicher Begriff, der das Lenken und Führen von Zugtieren beschreibt, indem man ihnen ein Joch auferlegt. Jesus will uns sein Joch auf unsere Schultern legen, damit wir nach seiner Stimme und seinem Willen unser Leben führen. Er hat uns erlöst, damit wir in seinem Reich unter seiner Herrschaft leben. Jesus ist der Herr, der den Weg vorgibt. Wir aber dürfen demütige Diener sein. Wie das aussieht, da zeigt uns Jesus in seinen Worten, die wir in den Versen 8 bis 12 lesen. Seinen Jüngern sagt er: Lasst ihr euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. Ihr sollt auch niemanden auf der Erde den Ehrentitel Vater geben, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Wer unter euch groß sein will, der soll anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Demütiger Dienst bedeutet nicht, dass wir auf Begrifflichkeiten verzichten, sondern vielmehr, dass wir demütig bleiben bei allem christlichen Leben im Beruf, Familie und Gemeinde. Wenn jemand groß sein will, dann muss er sich klein machen, so wie es Jesus getan hat. Das aber in ehrlicher Liebe und nicht in geheuchelter Frömmigkeit, die erneut nach Ehre und Ansehen strebt. Wie Paulus es nicht besser sagen könnte. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Denn ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Allein Jesus gebührt unser Dank für alles, was wir mit ihm und durch ihn haben. Darauf gründet unsere Anbetung und unser Dienst. Jesus wollen wir alles abbefehlen und ihm wollen wir die Ehre geben. Nicht damit er uns etwas gibt, sondern weil ihm alles gebührt. Wie könnten wir anders, wenn wir bedenken, was er für uns ist, was er für uns getan hat und was er womöglich noch tun wird für uns? Er ist es schließlich, auf dem sich unser ganzes Leben gründet und der uns die Hoffnung gibt, dass wir eines Tages von ihm in sein himmlisches Reich erhöht werden. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Amen. Ja, ich schlage doch vor, dass wir einen Gebetsmoment machen. Ja, das ist frei zum Gebet.